Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen unter dem Titel Von Ur nach Salem. Wir begeben uns auf die Spuren Abrahams. Abraham wurde gemäß strenger biblischer Chronologie im Jahr 2111 vor Christus geboren. Das heißt also in den Jahrhunderten nach der Sintflut. In 1. Mose 11, 27 lesen wir, und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram. Abram war der frühere Name von Abraham. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt. Zu Ur in Chaldea. Wir sehen hier auf dem Bild, wo Ur liegt, im heutigen Südirak. Von daher kommt Abraham. Wir sehen hier die Geschlechter, die 10 Generationen von Sem, Noahs Sohn, bis auf Abraham. Besonders beachtlich sind die Generationen unmittelbar vor Abraham, Serug, Generation 7, Nahor und dann eben Abrahams Vater Tara. Man hat nämlich festgestellt, durch die Ausgrabung und durch die Funde der Zeugnisse von altassyrischen und babylonischen Texten, dass die Namen Serug, Nahor, Tara und Abraham effektiv typisch sind für die Zeit um 2000 vor Christus. Das sage ich nur deshalb, weil in der liberalen Theologie behauptet wird, diese Geschichten seien erstens nicht inspiriert und zweitens auch nicht geschehen, sondern von Redaktoren in viel späterer Zeit, sagen wir so ungefähr 1500 Jahre später, am Schreibtisch erfunden worden. Nur eigenartig, dass die genau wussten, welche Namen man wählen muss für eine fiktive Geschichte um 2000 vor Christus. Ur liegt also im Südirak und man hat diese Stadt im 19. Jahrhundert begonnen auszugraben und ganz besonders ausführlich in den Jahren 1922 bis 1934 durch Sir Leonard Woolley. Durch ihn hat man sehr konkret die Heimatstadt Abrahams kennengelernt. Damals floss der Euphrat in der Nähe der Stadtmauer vorbei. Das gab einen idealen Zugang zum Meer, was sehr günstig war für Handel. Und wir können sagen, um die Zeit von Abraham, 2100 vor Christus, war Ur die reichste Stadt von Mesopotamien. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten. Und wir wissen aus den gefundenen Texten, dass sie eine tiefe Verachtung hatten für Nomaden, die am Rand der Wüste lebten. Das ist doch bemerkenswert, weil wir noch davon hören werden, wie Abraham schließlich bereit war, ein Nomade zu werden. Man hat in Ur auch die Zikkurat ausgegraben, diesen Stufenturm, der eine spätere Kopie des ursprünglichen Turmes von Babel war. Das war kein Aussichtsturm, sondern das war ein künstlicher Tempelberg mit einem abgöttischen Heiligtum darauf. Man hat auch den Königsfriedhof aus der Zeit vor Abraham mit gewaltigen Schätzen ausgegraben. Man hat tausende von Keilschrifttafeln gefunden aus der Zeit vor Abraham bis ins 4. Jahrhundert vor Christus. Man sprach Sumerisch in Ur. Ur war eine sumerische Stadt, aber das heißt nicht, dass Abraham ein Sumerer war, sondern offensichtlich waren seine Vorfahren aus Aram, aus dem Gebiet von Haran, eingewandert. In Josua 24, Vers 2, erfahren wir Interessantes über den Ursprung Abrahams. Am Landtag zu Sichem sagt Josua zum Volk Israel: So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, das heißt jenseits des Euphrats, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes, spricht Gott, und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Hier wird deutlich, dass schon Tara, aber auch Abraham und Nahor Götzendiener waren. In Josua 24, 14 heißt es, und nun, sagt Josua zu dem Volk Israel, fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Also die Vorväter Israels haben in Ur den sumerischen Göttern gedient. Später haben die Nachkommen Abrahams in Ägypten den ägyptischen Göttern gedient. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter. Die Amoriter sind der Hauptstamm der Kanaaniter. Es geht hier also um die Religion der Kanaaniter. Oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir sehen Israels Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen. Und eine davon war eben die sumerische Religion, in der Abraham ursprünglich beheimatet war. Der Hauptgott von Ur war der sumerische Mondgott Nanna. Man hat ihm fast alle Eigenschaften, göttlichen Eigenschaften in Hymnen zugesprochen. Und da wird auch gesagt, er habe sich die Stadt Ur als seine Stadt auserwählt. Die ausgegrabene Zikkurat, die hier nun vervollständigt rekonstruiert vor uns steht, war eine Zikkurat zu Ehren von Nanna, dem Mondgott. In Römer 1 finden wir die biblische Religionskritik der Religionen in aller Welt. Paulus schreibt in Kapitel 1, Vers 24, im Blick auf die Heidenvölker, darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Hier erfahren wir, die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers ist Götzendienst. Um das zu aktualisieren, wenn ein Biologielehrer Schmetterlinge durchnimmt und den Schülern erklärt, schaut einmal diese wunderbaren Wesen an, wie die Natur die herrlich ausgestattet hat, dann ist das Götzendienst. Denn hier wird der Natur Herrlichkeit und Ehre zugesprochen, die nur Gott, dem Schöpfer, zukommt. In 1. Mose 11, 29 lesen wir weiter über Abraham. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Die Sumerer lehrten, wie wir aus ihren Texten wissen, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich. Und hier finden wir durch diese Notiz, durch diese Beschreibung von Mose, einen ganz interessanten Hinweis auf die Machtlosigkeit des Mondgottes. Sarai, die Frau Abrahams, schon damals in Ur, in Chaldea, war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Der Mondgott hatte vollkommen versagt. Übrigens, Abram heißt erhabener Vater. Vater erhabener. Aber was ist ein erhabener Vater ohne Kinder? Später wird der wahre Gott Abraham den Namen Abraham geben. Vater einer Menge. Er wurde Vater Isaaks und damit schließlich Vater Israels. Da sehen wir den Kontrast des wahren Gottes im Gegensatz zu dem toten Mondgott. Spätestens seit die Amerikaner 1969 zum ersten Mal auf den Mond gestiegen sind, kann man so eindrücklich sehen, was Nanna wirklich ist. Ein toter, kalter Stein, voll überdeckt mit Staub, ein paar Zentimeter, und überall ist das Gesicht vollkommen zerschlagen durch diese Meteoreneinstöße, die zu Kratern geführt hat. Das ist der Mondgott, ist ja klar, dass der kein Kind geben kann. In 1. Mose 12, Vers 1 finden wir dann die Berufung Gottes an Abraham. Plötzlich erschien der wahre Gott dem einstigen Götzendiener. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn man den Text liest, wie wir es getan haben in 1. Mose 11 und dann auch die weiteren Verse und dann eben zu Kapitel 12 kommt, hat man den Eindruck, diese Berufung habe nicht in Ur stattgefunden, sondern erst später, als Abraham ausgewandert war nach Haran. Aber das ist nicht so, wie wir gleich sehen werden. Und darum muss man 1. Mose 12, Vers 1 vorzeitig übersetzen. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, Vayomer Adonai, von der Grammatik hier ist beides theoretisch möglich. Der Herr sprach zu Abraham oder der Herr hatte zu Abraham gesprochen oder gesagt. Welches muss man wählen? Nun, Stephanus, der treue Zeuge, erklärte uns in seiner Rede in Apostelgeschichte 7 die Verhältnisse. Als er vor dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, in der königlichen Säulenhalle, da auf dem Tempelbezirk vor Gericht stand, da heißt es folgendes. Apostelgeschichte 7,1. Der hohe Priester aber sprach, ist denn dieses also? Er aber sprach, Brüder und Väter, hört! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also hier wird das völlig geklärt. Ich lese weiter. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit, und er verhieß es ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Noch ein Detail. Stephanus erklärt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Abraham hatte als Götzendiener eine Vision von dem wahren Gott. Und das erinnert uns an die Vision, an die Erscheinung, die Paulus bei seiner Bekehrung erlebt hatte. Paulus sagt doch in Apostelgeschichte 22, Vers 13, da kam vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Und die Apostelgeschichte macht klar, das war um die Mittagszeit. Ein Licht heller als die Sonne. Merken wir diese Ironie? Was ist denn das aschfahle Licht des Vollmondes? Die Sumäer bezeichneten Nanna als die Herrlichkeit des Himmels. Was ist dieses Lichtlein im Vergleich zu diesem Glanz? Des Lichtes Gottes, das den Glanz der Sonne übertrifft. Und wenn wir weiterlesen, 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land. Auf Hebräisch steht hier nicht einfach lech, das heißt geh, sondern es steht lech lecha. Das kann man nicht so wörtlich übersetzen, weil es nicht mehr deutsch ist. Das heißt geh für dich. Aber Lech Lecha ist im Hebräischen die Ausdrucksweise, wenn man sagt, geh, es ist gut für dich. Es ist in deinem Interesse. Und so hat Gott Abraham berufen. Geh, verlass Ur in Chaldea, es wird gut sein für dich. Nun, Abraham sollte so eine Art Nomade werden. Das war ja gerade das, was man sich am wenigsten wünschte, wenn man dort in Ur zu Hause war. Aber er wusste, Gott gehorchen lohnt sich immer. Auch wenn man im Moment meint, das sei ein Verlust. Es ist immer gut für uns, wenn wir Gottes Geboten gehorchen. Gott meint es gut, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Mehr, Gott sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Nun, Abraham soll fruchtbar sein und Sarah. Sie sollen Nachkommen haben. Aber nicht nur das, sie sollen sogar Eltern werden einer großen Nation. Und nicht nur irgendeiner großen Nation, denn das wäre auch von Deutschland zu sagen, das ist eine große Nation. Aber Vater des auserwählten Volkes Israel. Das ist noch mehr. Und auch das ist noch nicht genug. Denn Gott sagt, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und schließlich, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war bereits ein Hinweis auf den Messias. Der verheißene Erlöser, der Retter der Welt, sollte Segen sein für Israel und alle Völker und Stämme und Sprachen der Welt. Und so hatte Abraham hier die Verheißung, er dürfte Stammvater des Heilands der Welt werden. Abraham verstand, was das bedeutete. Auch später bekam er weitere Verheißungen im Blick auf den Messias. In Johannes 8, Vers 56 sagte Herr Jesus 2000 Jahre, über 2000 Jahre später, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Wir finden hier in der Berufung Abrahams im Kern bereits das Evangelium, zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Zutiefst haben wir hier in der Berufung Abrahams bereits die Weltmission im Kern angedeutet. Abraham ging. In Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ein bisschen griechische Grammatiklehre. Als er gerufen wurde, ist griechisch Partizip Präsens. Und dann kommt das Hauptverb, war er gehorsam. Aorist Indikativ. Es ist so, wenn das Hauptverb im Satz verbunden ist mit Partizip Präsens, dann drückt das eine Gleichzeitigkeit aus. Wäre es Partizip Aorist, dann wäre das eine Vorzeitigkeit. Da müsste man pointiert übersetzen, durch Glauben war Abraham, nachdem er gerufen worden war, gehorsam auszuziehen. Und wäre es Partizip Futur, dann wären die Zeitverhältnisse nochmals umgedreht. Also hier wird betont, der Ruf kam und Abraham ging. Wir hätten Verständnis gehabt, wenn Abraham sich einige Monate Bedenkzeit eingeräumt hätte, um zu gehen. Aber der Bibeltext hier im Neuen Testament macht klar, es war ein sofortiger Gehorsam. Abraham ging ins verheißene Land. Übrigens, der Weg ins verheißene Land ging in der damaligen Zeit unmöglich durch die sogenannte syrische Wüste direkt ins Land Kanaan, sondern man ging über das fruchtbare Gebiet des fruchtbaren Halbmondes, also von Ur zuerst dem Euphratlauf entlang hinauf in den Norden, sagen wir mal bis nach Haran, heutige Südtürkei, und dann hinunter durch Syrien ins Land Kanaan. Der Weg Abrahams, wie er in der Bibel beschrieben wird, ist der völlig normale Weg vom Südirak nach dem verheißenen Land. Nun in 1. Mose 11, 31 lesen wir, wie Abraham gegangen ist. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Haran, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre, und Tara starb in Haran. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam, nicht wahr? Hier steht, dass Tara, Abrahams Vater, mitging. Dabei hatte Gott gesagt, geh aus deines Vaters Haus. Er hätte Tara verlassen müssen. Und weiter kam Tara nicht nur mit, sondern Tara übernahm sogar die Führung der Reise. Tara nahm seinen Sohn Abraham. Und noch ein Problem. Tara nimmt auch Lot mit. Lot war Abrahams Neffe, aber Gott hatte gesagt, geh aus deiner Verwandtschaft. Also er hätte auch Lot verlassen müssen. Und da sehen wir einen Ungehorsam. Ist das möglich? Er war doch so gehorsam. Ja, er war gehorsam. Man kann gehorchen und gleichzeitig nicht gehorchen, indem man nicht das ganze Wort Gottes umsetzt. Also ganz klar, ungehorsam. Wir lesen weiter. Vers 31 haben wir bereits gelesen. Und dann haben wir gefunden am Schluss von Vers 31, und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Abraham erreicht nicht das Ziel des verheißenen Landes. Es gibt eine Blockade. Und das lehrt uns, wenn wir ungehorsam sind gegenüber Gottes Wort, dann geht es vielleicht geistlicherweise einige Schritte weiter und plötzlich kommt eine Blockade. Wir kommen geistlich in unserem Leben nicht mehr vorwärts. Und das hängt zusammen mit dem Ungehorsam. Und so ist Abraham festgehalten in Haran und das dauert so lange, bis das Hindernis in den Tod geht. Tara stirbt. Übrigens, Haran als Zwischenstation für Abraham war eine Stadt, wo auch der Mondgott verehrt wurde. Eigentlich kam er vom Regen in die Traufe. Haran war um 2000 vor Christus ein Handelszentrum, aber wir wissen, von 1800 bis 800 vor Christus war diese Stadt verlassen. Das sage ich auch nur im Blick auf die liberalen Theologen, die sagen, das seien erfundene Geschichten. Schön, dass jemand so in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus wusste, dass Haran zur Zeit seiner fiktiven Geschichte um 2000 effektiv ein wichtiges Zentrum war. Erst ab 1800 bis 800 war Haran nicht mehr existent. Nun, wir verstehen also, 1. Mose 11 beschreibt die Geburt Abrahams, seine Heirat, sein Leben in Ur und dann den Auszug. Und Kapitel 12, Vers 1 bis 3, die Berufung Abrahams, das ist eigentlich ein Rückgriff. Und darum sagt der Heilige Geist, und der Herr hatte zu Abraham gesagt, um nochmal deutlich zu machen, wie hat Gott Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen. Und jetzt lesen wir in Kapitel 12, Vers 4 weiter. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm, und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Jetzt erreicht Abraham das Ziel. Die Blockade ging in den Tod. Und so ist es wichtig, dass wir Hindernisse ausräumen aus unserem Leben. Und wie geht das? Wenn wir erkennen, da in diesem Punkt bin ich ungehorsam gewesen, dann müssen wir auch realisieren, dass der Herr Jesus auch für diese Sünde sterben musste. Und 1. Johannes 1, Vers 9 erklärt uns, das gehört zum ABC des wahren Christen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und so geben wir eigentlich diesen Ungehorsam in den Tod, ganz bewusst. Und wir dürfen auch noch bedenken, Johannes benutzt in diesem Vers den Durativ. Das heißt eine Verbform, die die Wiederholung, das Fortdauernde ausdrückt. Das kennt man zum Beispiel auch in den slawischen Sprachen, im Russischen und so weiter, diese Durativform. Und dort ist es so, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das gibt so, das ist kein Deutsch, ist mir schon klar, aber das gibt so die Kraft dieses Wortes wieder. Das gehört zum fortlaufenden Leben als Erlöster, dass wir beständig, wenn solche Blockaden aufkommen, Dinge in unserem Leben ordnen. In Hebräer 11, Vers 9 lesen wir, durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch die Ausgrabungen in Ur wissen wir, dass der Mittelstand in Häusern mit 10 Zimmern lebte. Nicht schlecht, oder? Und Abraham war offensichtlich nicht aus dem Mittelstand, sondern aus der obersten Schicht. Und trotzdem war er bereit, einen Stand einzunehmen, den man zutiefst verachtete in seiner Gesellschaft. Er verließ die Stadt des Mondgottes, um ins verheißene Land zu gehen. Aber ihm wurde deutlich gemacht, in Besitz nehmen wird dieses Land erst Abrahams Nachkommenschaft. Und so lebte er wie eine Art Nomade im Land der Verheißung. Aber Gott teilte ihm mit, dass er ihm auch eine Stadt bereit gemacht hat. Und da geht es um das himmlische Jerusalem. Es gibt im Himmel eine wirkliche Stadt. Das himmlische Jerusalem nach Hebräer 11, 12, Galater 4 wird es genannt, das Jerusalem droben, ist unsere Mutter. Das ist diese Stadt, die Abraham kannte. Er kannte nicht das neue Jerusalem in Offenbarung 21. Das ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Aber das hängt natürlich zusammen mit dem himmlischen Jerusalem, denn das Urbild der Gemeinde ist das himmlische Jerusalem. Eine wirkliche Stadt. Und so hat Abraham diese Stadt des Götzen Nanna aufgegeben, aber er durfte sich freuen. Einmal, wenn ich nicht mehr hier in Kanaan auf Erden bin, werde ich in das himmlische Jerusalem droben nach Hause gehen. Schließlich wird uns beschrieben in 1. Mose 12, Vers 6, wie Abraham eben in das Land Kanaan gekommen war. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste Ort, der uns in der Bibel namentlich genannt wird, zu dem Abraham kam, ist Sichem. Es ist so wunderbar, die Bibel zu lesen und auch rundherum zu schauen, was in der Welt geschieht. Sichem ist heute Nablus. Die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Die ganze Welt und die UNO sagt, Israel hat kein Anrecht auf Nablus und kein Anrecht auf das Westjordanland. Ja gut, in meiner Bibel lese ich, Abraham kam ins Land Kanaan und ausgerechnet bei Sichem erscheint wieder der Herr, der Gott der Herrlichkeit. Und er sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben. Oh, damit wir klar, die ganze Weltgemeinschaft stellt sich gegen den Gott der Herrlichkeit. Das ist drastisch, nicht wahr? Das hätte ja auch geschehen können, sagen wir, irgendwo in Haifa oder bei Tel Aviv. Dort ist alles politisch, weltpolitisch gesehen, weniger brisant. Schon, alles ist brisant, aber viel weniger. Ausgerechnet da gibt Gott diese Verheißung. Und Abraham glaubt und dankt Gott für diese Verheißung. Jawohl, in Sichem. Er baut dort einen Altar. Und dieser Moment war Gottes Bundesschluss mit Abraham. In Galater 4 erfahren wir, dass dann 430 Jahre später schloss Gott mit Israel den Bund am Sinai. Und wenn man eine strenge Chronologie durchrechnet in der Bibel, sind das von 1. Mose 12 bis zum Auszug aus Ägypten 430 Jahre. Das ist der Bund mit Abraham und der wird geschlossen in Nablus. Merken wir, in der Bibel, da steckt Zündstoff, ja? Das ist eine 4000 Jahre alte Geschichte. Denn Abraham kam ja 75-jährig, also im Jahr 2036 vor Christus, hierhin. Später, am Landtag von Sichem, ja, tatsächlich, nachdem das ganze Land in Besitz genommen war durch die Nachkommen Abrahams, durch das Volk Israel, hat am Ende davon Josua den Landtag gehalten. In Sichem, in Nablus. Und nach seiner Rede ans Volk, von der wir etwas gelesen haben schon, heißt es in Josua 24, 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Was ist das Heiligtum des Herrn? Ist das die Stiftshütte? Nein, die wurde ja in Silo, auch im Westjordanland, aufgebaut, Josua 18. Nein, das Heiligtum des Herrn, das ist dieses offene Heiligtum unter freiem Himmel, das Abraham errichtet hatte mit dem Altar, bei der Terebinte Mamres. Und da auch, unter der Terebinte. Und dort baut Josua diesen großen Gedenkstein auf und sagt, Vers 27, und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Bei den Ausgrabungen in Nablus, in Sichem, im 20. Jahrhundert, als die Juden wieder zurückgekehrt sind ins Land aus der weltweiten Zerstreuung, hat man diesen Stein gefunden. Der ist heute dort sichtbar, an der richtigen Stelle. Mit diesem Stein wollte Josua zeigen, Gott hat mit uns am Sinai einen Bund geschlossen. Und er hat in diesem Bund uns erklärt, wenn wir seinem Wort nicht gehorchen, werden wir das Land verlieren. Und darum ist das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen worden im Jahr 70 nach Christus, nachdem der Messias verworfen worden war und gekreuzigt worden war. Aufgrund des Gesetzes, das als Grundsatz hatte Leistung vor Gott, hat Israel alles verloren. Aber glücklicherweise gibt es noch den Bund mit Abraham und das war ein Gnadenbund. Und Gott sagt, aufgrund von reiner Gnade wird der Israel dieses Land geben in Ewigkeit. Und die Rückkehr der Juden in der heutigen Zeit ist ein Zeugnis dafür. Dieses Volk hat es nicht verdient, dieses Volk, dieses Land zu haben. Aufgrund der Verantwortung, aufgrund der Leistung, das ist auch für uns so, verliert man alles. Hat man kein Anrecht vor Gott. Aber aufgrund von reiner Gnade können wir von Gott gesegnet werden. Und darum kehren die Juden heute zurück und Gott gibt ihnen das Land aufgrund des Abraham-Bundes. Und hier in Sichem kommt also beides, der Altar von Abraham und der Stein von Josua. Die beiden Symbole der beiden Bündnisse hier zusammen. Und ausgerechnet in unserer Zeit findet man diesen Stein. Das ist einfach grandios. 1. Mose 12, Vers 8, ich lese weiter. Und er brach auf von dort nach dem Bergland, ostwärts von Bethel, und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend zum Negev. Er reist herum, da im Gebiet von Bethel und Ai. Das ist übrigens auch im Westjordanland. Es tut mir leid, aber das steht einfach so in der Bibel. Damals sagt jemand nicht Westjordanland. Das ist ja erst eine politische Erfindung, der Grunde genommen durch die Engländer und die UNO. Aber dort hat er seinen zweiten Altar aufgebaut, um Gott zu danken für seine Verheißungen und auch für die Landverheißung. Wir können da auch etwas Praktisches lernen. Bethel heißt Haus Gottes und Ai heißt Steinhaufe Trümmer. Und wenn wir heute die Gemeinde anschauen, die Gemeinde nach dem Neuen Testament ist Gottes Haus. Aber was haben wir Menschen im Lauf der Kirchengeschichte daraus gemacht? Eine Ruine, gekennzeichnet durch Trümmer und durch Irrlehre und Verwirrung und auch Unmoral. Und da kann man sich fragen, heute in unserer Zeit der völligen Verwirrung in der Christenheit, kann man da noch Haus Gottes verwirklichen? Nun, das ist so schön. Abraham baut seinen Altar im Spannungsfeld von Bethel und Ai. Wir sind auch in diesem Spannungsfeld. Wir sehen einerseits Gottes Plan für die Gemeinde und müssen uns überlegen, wie können wir diese Gedanken heute noch praktisch am Ort wenigstens umsetzen, weil wir andererseits sehen diesen Trümmerhaufen. Aber es ist möglich. Und der zweite Altar von vier Altären im Leben Abrahams macht uns diesbezüglich echt Mut. Es geht. Übrigens, im Leben Abrahams finden wir vier entscheidende Etappen, gekennzeichnet durch vier Altäre. Im Leben Isaaks vier Brunnen und im Leben Jakobs vier Steine. So als Anregung für weiteres Bibelstudium. Und das gibt dann gerade so drei Predigten, oder? 1. Mose 12, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Nun ist Abraham am richtigen Ort und trotzdem kommt eine schwere Not. Und das bedeutet, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, heißt das nicht grundsätzlich, wir sind am falschen Ort, wo Gott uns nicht haben möchte. Und es kann sogar sein, dass wir in Schwierigkeiten kommen, auch obwohl in unserem Leben die Gemeinschaft mit dem Herrn in Ordnung ist. Paulus sagt in 1. Korinther 16, im Blick auf Ephesus, wo er war, eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Aber es ist doch gut, wenn wir in Schwierigkeiten fragen, Herr, was möchtest du mir damit sagen? Ist irgendetwas in meinem Leben, das ich bisher noch nicht erkannt habe, nicht gut? Und da hätte Abraham sich überlegen können, ja natürlich, der Lot ist ja immer noch da. Ich hätte auch ihn verlassen müssen. Aber anstatt dies zu fragen, weicht Abraham aus nach Ägypten. Nicht wahr, wenn es im Nahen Osten, Syrien, Libanon, Israel nicht mehr regnet, dann gab es die Möglichkeit, man geht nach Ägypten. Weil dort regnet es ja eh praktisch nicht. Aber die haben den Nil und der bringt aus Abessinien, wo es im Überfluss regnet, bringt der Wasser auch zu Zeiten, wo es sonst im Nahen Osten in der Levante trocken ist. Und so geht er nach Ägypten. Er weicht aus, aber er verlässt den Ort, wo Gott ihn haben wollte. Und lesen wir, gut, zog nach Ägypten hinab. Natürlich, ein Übernüchterner würde sagen, ja, das ist die geografische Beziehung von Kanaan, Ägypten. Natürlich ist das die Topologie. Aber es zeigt uns geistlicherweise, das war auch ein Niedergang. 1. Mose 12, 11. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen. Das heißt, er war also hier, aus der Negev-Gegend, durch die Wüste Sinai gegangen und dann kam er da nach Ägypten zum Nildelta. Es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe, um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Jetzt wird Abraham unruhig. Er weiß, Sarah ist unglaublich schön. Und tatsächlich auch die alten Rabbiner rühmen in ihren Schriften die ganz ungewöhnliche Schönheit Sarais. Übrigens, die war 65. 10 Jahre jünger als er. Übrigens seine Halbschwester. Das war damals noch möglich. Erst mit dem Auszug aus Ägypten verbietet Gott diese nahen Heiraten. Ja, ist ja toll, oder? Mit 65. Und er weiß, das ist so. Du bist schön, sagt er. Und das verleitet ihn, sie zur Lüge anzustiften. Sehen wir, ein Ungehorsam bringt einen neuen Ungehorsam hervor, eine neue Sünde hervor. Aber es ist ja die Wahrheit. Sie ist ja seine Schwester. Natürlich ist es die Wahrheit. Aber man kann mit der Wahrheit lügen, wenn man sie so formuliert, dass man bewusst den Hörer dadurch in den Irrtum leiten will. Das soll bedeuten, Abraham ist mein Bruder. Ach so, dann ist er eben nicht dein Mann. Nicht wahr? In der Zeit als der Sowjetunion, als man Bibeln, das Wort Gottes, ins Land bringen musste, das war auch ein bisschen schwierig, oder? Und es ist Gottes Gebot, dass das Wort Gottes ausgebreitet wird. Also man musste das tun. Und es ist ja nicht das Gleiche. Wir müssen nicht alles sagen. Also wir müssen dem Zöllner nicht sagen, übrigens, ich habe da eine ganze schöne Ladung Bibeln drin. Wir müssen nicht alles sagen. Aber es ist etwas anderes, wenn wir Dinge sagen, um bewusst in den Irrtum zu leiten. Aber eben, wir müssen nicht allen Leuten alles erklären. 1. Mose 12, Vers 14. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Da sehen wir, das war also nicht subjektiv, sondern objektiv. Die merken das. Aber das Schlimme ist, die Ägypter merken, dass sie sehr schön war. Und Abraham sagt nur, ich weiß, dass du schön bist. Und das finde ich traurig. Also das sollten wirklich die Männer sein, die ihren Frauen das immer wieder mal erklären, dass sie schön sind, das ist nicht die Sache der anderen Leute. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Der Pharao, ein Pharao des alten Reiches, will Sarai kurz entschlossen heiraten. Und der liebe Bruder kriegt viele Geschenke. Aber das war eine Falle des Feindes. Satan wollte verhindern, dass der Erlöser käme. Und stellen wir uns vor, Sarai hatte noch nicht den Sohn für Abraham geboren. Und jetzt will der Pharao sie heiraten, damit wird der ganze Heilsplan Gottes zerstört. Und jetzt verstehen wir, dass Gott hier direkt eingriff. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Und dadurch fliegt alles auf. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, das ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Das kommt Schande über Abraham, der ein Zeugnis für den wahren Gott in Kanaan sein sollte. Und er wurde quasi eigenwillig, in Anführungsstrichen, Missionar in Ägypten. Aber es ging alles schief. Und er hat aber den Namen Gottes verunehrt. Ägypten war schon damals im tiefsten Götzendienst und verehrte diese meist tierköpfigen Menschengestalten. Aber was mich schon beeindruckt ist, die Moral des Pharao, auch damals im Götzendienst, war höher als die allgemeine Moral von Europa. Denn er konnte noch unterscheiden zwischen mein und dein. Das ist schon schon eindrücklich. Und das hat mich auch so beeindruckt, als ich in Indien war. Da habe ich gelernt, dass der durchschnittliche Inder ist sich bewusst, es ist einzig richtig, dass man seiner eigenen Frau treu ist. Und auch, natürlich kann man nicht sagen, ganz Indien ist so, aber das ist so etwas Typisches in Indien, das Allgemeine, und dann hält man fest, die Treue in der Ehe ist eine wichtige Sache. Und die Inder sind schockiert zu hören, wie in Europa Menschen unverheiratet zusammenleben, was die Bibel als Unzucht, als Hurerei bezeichnet. Das ist einfach so. Und wenn man sieht, diesen tiefen Götzendienst in Indien, aber Europa ist moralisch tiefer gefallen, schon schrecklich. Gut, und so kann Abraham nun wieder nach Hause gehen, mit all dem, was er bekommen hatte. Offensichtlich musste er auch die Geschenke dem Pharao nicht zurückgeben. Darum sagt der Bibeltext, geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Aber sehen wir die Verknüpfung. Lot, er geht den falschen Weg nach Ägypten. Das führt zu Lüge. Übrigens, am Schluss hat Abraham gelogen, nicht Sarai. Er hat es für sie gemacht. Und dann kam diese Schande. Nun finden wir die Wiederherstellung in 1. Mose 13,1. Und Abraham zog herauf. Auch das hat eine geistliche Bedeutung. Aus Ägypten. Er und seine Frau und alles, was er hatte. Wird noch was gesagt. Und Lot mit ihm nach dem Süden, hebräisch Negev, also in die Südgegend Israels. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Warum wird das hier betont? War das nicht auch schon früher? Ja, jetzt noch mehr, mit all den Geschenken aus Ägypten. Und er ging auf seinen Zügen vom Negev bis Bethel, bis zu dem Orte, wo ihm anfangs sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Hier lernen wir ganz wichtige Dinge über Wiederherstellung. Er geht wieder zurück an den Ausgangspunkt, von dem aus er abgewichen ist. Und das ist wichtig in der Seelsorge, wenn jemand in schwere Sünde gefallen ist und auch wirklich zur Buße gekommen ist. Aber dann ist es wichtig, dass man in der Seelsorge versucht, den Weg zurückzugehen. Denn die schwere Sünde kam nicht einfach so plötzlich von einem Moment auf den anderen. Dahinter steht ein Weg des Abweichens. Und am Anfang, ein spitzer Winkel, weicht nur Zentimeter und Meter ab vom richtigen Weg. Aber je weiter man geht, werden daraus viele Kilometer. Und so ist es wichtig, dass man zurückgeht und auch vor dem Herrn die Dinge ordnet, das, was dazu geführt hat, dass man so abgewichen ist. Und so finden wir die Wiederherstellung, dass Abraham schließlich am ursprünglichen Ort angekommen, wieder den Namen des Herrn anruft. In Ägypten haben wir nichts gefunden von einem Altar. Aber hier, er ist zurück. Und gleich danach lesen wir, und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Irgendwie geht das einfach nicht mehr zwischen Lot und seinen Hirten und Abraham und seinen Hirten. Warum? Die hatten einfach zu viel. Aber die hätten doch auch früher zu viel gehabt. Nein, mit diesen vielen Geschenken des Pharaos gab es jetzt wirklich ein echtes Problem. Und das war eine Schande für das Zeugnis. Denn Mose schreibt, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Warum dieser Satz? Die liberalen Theologen haben gesagt, dieser Satz gehört gar nicht hierhin. Das ist irgendwie bei der Redaktion falsch reingekommen. Sie beweisen nur ihren völligen Unverstand. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles. Wenn wir es geistlich besehen, dann ist klar, dieser Zank wurde von den Heiden wahrgenommen. Und das ist auch bei uns so, wenn wir in der Gemeinde Streit haben, Die Welt beobachtet uns. Und die sagt oft nichts. Die nimmt nur wahr. Wir kriegen kein Echo. Aber sie sind da. Und das ist ganz erstaunlich. Ich habe mal gehört, dass ein Ungläubiger jeweils so beobachtet hat, wie die Leute am Sonntagmorgen in die Gemeinde gingen und dann wieder herauskamen. Und er hat dann sich mal später geäußert und hat gesagt, mir ist aufgefallen, die gehen rein und wenn sie rauskommen, leuchten ihre Gesichter. Die gehen nicht gleich rein, wie sie rauskommen. Ist doch schön. Als Ausdruck dafür, dass sie dem Herrn begegnet sind. Und Tim und Struppi, ich mache keine Reklame, aber ist ja bekannt, diese ursprünglich französische Comics-Bände. Dort gibt es so zwei komische Männer mit schwarzem Anzug und Melone und Stock. Der Zeichner hat die beiden dargestellt, weil er die beobachtet hatte, wie die regelmäßig eine Versammlung gingen in Paris. Eine Brüderversammlung. Und ihm haben die zwei Typen irgendwie gefallen und er hat sie nicht verewigt, denn die werden alle untergehen, aber er hat sie dort festgehalten. Und da sehen wir auch so einen kleinen Ausdruck, wie die Welt beobachtet die Gemeinde. Und hier eben dieser Zank, auch wieder eine Folge des falschen Weges nach Ägypten. Und dann finden wir Folgendes, Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Übrigens, im Hebräischen orientiert man sich im Alten Testament nach dem Orient. Also vorne ist Osten, hinten ist Westen, darum heißt das östliche Meer in Joel das Tote Meer. Das hintere Meer, das Mittelmeer, Joel 2. Und dann ist eben rechts ist Süden, links ist Norden. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Hier sehen wir die ganze Großzügigkeit von Onkel Abraham gegenüber seinem Neffen. Aber nun hat er verstanden, ich muss mich trennen. Trennung ist ja eine schlimme Sache. Es gibt so viele ungöttliche Trennungen in der Kirchengeschichte. Aber nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, es gibt göttliche Trennungen. Gottgewollte Trennungen. Ich habe hier nur vermerkt, 2. Korinther 7, das ist die Absonderung von den Ungläubigen. Also man kann nicht Gemeinde sein mit Ungläubigen. Die Gemeinde ist nur die Gemeinde der Gläubigen. 2. Timotheus 2 ist die Absonderung von Irrlehrern und Hebräer 13 ist die Absonderung von einem System, das Christus verwirft. Da können wir auch nicht sein. Das sind göttlich gewollte Trennungen. Und hier finden wir eine göttlich gewollte Trennung. Endlich verlässt er auch seine Verwandtschaft. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene, und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Jetzt schaut Lot darunter. Vergangenen Herbst habe ich 25. Jubiläum mit meiner Frau gefeiert. Und wir hatten sonst noch Gründe, warum wir uns in die Wüste zurückziehen wollten. Und wir gingen in die Wüste Judäa, nach Engedi, die Oase am Toten Meer. Und dann sind wir hinaufgewandert bis zur Davidsquelle. Und dann durch den trockenen Canyon hinauf und noch weiter bis auf den Mount Yeshai. Da ist man also von 400 Minus dann schon über Meereshöhe. Und von dort herab hat man den ganzen Blick. Das Tote Meer bis ans Südende, Tote Meer bis ans Nordende, bis gegen Jericho, alles sieht man. Und da in diese Ebene, in die Arava des Jordan, schaute Lot hinab. Oh. Und ganz unten auf der jordanischen Seite des südlichen Toten Meeres, dort hat man übrigens 5 Städte gefunden, an 5 Huadis, wo sie schön bewässert waren. Und 4 Städte, die stammen übrigens aus der frühen Bronze, kann man auf die Zeit von Abraham datieren, und 4 Städte sind verbrannt gefunden worden, bis zu 1 Meter dicke Ascheschicht. Und man kann sogar zeigen, dass das Feuer von oben kam und nicht von der Seite, durch einen Krieg. Zoar wurde ja verschont, nur Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim wurden später verbrannt. Und jetzt sieht er dies. Ah, toll, das sieht ja aus wie Ägypten. Oder? Auch kein Regen, aber Bewässerungssysteme. Ah, ich gehe dorthin. Und da heißt es noch gleich den Garten des Herrn. Das ist ein bisschen frömmlerisch von Lot, denn er hat ja den Garten Eden nie gesehen. Der wurde ja durch die Sintflut völlig weggetan. Durch die Sintflut ist die ganze Erde verändert worden. Das hat er nie gesehen, davon wusste er. Aber Ägypten, das hat er gesehen. Wie kann ein Iraki wissen, wie es in Ägypten ausschaut? Nun, er hatte mal mit Onkel Abraham eine Ägyptenreise gemacht. Und das hat ihn so richtig auf den Geschmack Ägyptens gebracht. Ah, ich gehe dorthin. Natürlich, war klar, Sodom ist ein gefährlicher Ort, aber er geht ja nur bis nach Sodom, nicht nach Sodom hinein. Sehen wir die Verkettung? Lot, Ägypten, Lüge, falscher Reichtum, Streit, und dann geht der Neffe nach Sodom. Und da hat Abraham eine Mitverantwortung. Und später in 1. Mose 14, Vers 12 steht bereits, er wohnte in Sodom. Und in 19,1 lesen wir, er saß im Tore Sodoms. Da saßen die Richter. Er ist ins Gericht aufgestiegen. Er dachte wohl, ich könnte so die Moral Sodoms noch verbessern. Ich sage nicht, ein Christ kann nicht solche Positionen grundsätzlich nicht beziehen, auch wenn es um die Frage geht von Regierungsbeteiligung. Aber eines ist klar, wenn ein Christ an einem solchen Posten ist ohne eine Berufung Gottes, dann ist das gefährlich. Und er hat ja keinen Aufruf Gottes gehabt, nach Sodom zu gehen. Er sollte in Ur in Chaldea bleiben. Das muss schief gehen. Und die haben ihn auch nicht akzeptiert. Die sagen in der Geschichte, Kapitel 19, dieser Fremde will bei uns den Richter spielen. Der wurde gar nicht ernst genommen. Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham geht den Weg in Gemeinschaft mit dem Herrn. Jetzt hat er sich getrennt nach dem Willen Gottes. Und Gott erscheint ihm wieder und gibt ihm Verheißungen. Wirklich so ausführlich haben wir das noch nie gesehen jetzt im Land, dass Gott so mit ihm gesprochen hat. Und er baut in Hebron, übrigens die zweitgrößte Stadt im Westjordanland, ich habe nichts dafür, seinen dritten Altar. Und Hebron heißt auf Deutsch Gemeinschaft. Abraham ist in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn. Lot ist seinen Weg gegangen und schließlich hat er damit seine ganze Familie kaputt gemacht. Ist in die Unmoral gefallen und er selber. Und daraus ist später durch Inzest in der Familie sind die Ammoniter und die Moabiter, spätere Feinde des Volkes Israel, bis heute entstanden. Sehen wir die Konsequenzen. Nun, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe ein bisschen später begonnen und darum habe ich auch ein bisschen länger gemacht. Ist das recht so? Also in Kapitel 14 lesen wir von der Geschichte, Abraham rettet Lot. 1. Mose 15 bestätigt Gott seinen Bund mit Abraham auf ganz wunderbare Weise. Und Gott zeigt, dieser Bund ist einseitig. Gott schließt den Bund, während Abraham schläft. Es ist alles von Gott abhängig. Und dann kommt 1. Mose 16, Abraham heiratet Hagar. Nicht wahr? Jetzt sind die schon jahrelang im Land und haben immer noch kein Kind. Also jetzt hätte Abraham auch Zweifel bekommen können. Das ist ja nicht anders als in Ur. Nanna konnte kein Kind geben, aber der Herr hat uns bis jetzt kein Kind gegeben. Und nach all diesen vielen Jahren kommt Sarai schließlich auf die Idee, ich stelle mir das etwa so vor, wie das gegangen sein könnte. Aufgrund des Bibeltextes. Abraham, ja, Sarah, ich habe eine Idee. Ah, oh, du hast eine Idee. Ja, weißt du, vielleicht ist das ein bisschen anders gemeint mit der Verheißung. Wir haben doch eine ägyptische Magd, Hagar. Und du weißt ja, nach den Gesetzen der Heiden, man hat das tatsächlich in Keilschrifttafeln gefunden aus dieser Epoche, da wird gesagt, wenn eine Herrin kinderlos ist, kann der Mann ihre Sklavin heiraten und dann wird das Kind der Sklavin der Herrin zugerechnet. Du könntest doch Hagar heiraten und dann hätten wir ein Kind. Sie dachte, man muss vielleicht die Verheißung Gottes nicht so wörtlich nehmen, oder? So ein bisschen übertragen. So wie viele, sobald es in der Bibel ihnen nicht passt, dann sagen die, ja, man muss das auch nicht so wörtlich nehmen, man muss ein bisschen übertragen. Gut, ich bin einverstanden. Gleichnisse muss man übertragen auffassen. Aber dann haben wir die Bibel wörtlich verstanden. Weil ein Gleichnis wörtlich übertragen gemeint ist, ja? Aber wenn eben ein Gebot im Klartext gegeben ist, nicht als Gleichnis, dann muss man es eben im Klartext verstehen. Dann liest man die Bibel korrekt. Wahrscheinlich ist es ein bisschen anders gemeint. Und Abraham heiratet tatsächlich Hagar. Heißt, er nahm Hagar, Lakach, das bedeutet heiraten. Das war nicht ein Konkubinat, das war wirklich Heirat. Aber damit hat Abraham den Bund Adams gebrochen, in dem festgehalten war, ein Mann und eine Frau. Das war Gottes Schöpfungsplan von Anfang an. Schrecklich. In der Folge spricht Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham. Am Ende von Kapitel 16 ist er 86 und Kapitel 17,1 sagt, als er 99 Jahre alt war, erscheint ihm der Herr, der Allmächtige, und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Warum sagt er, der Allmächtige? Ich brauche deine Tricks nicht. Ich kann dir ein Kind geben, auch wenn es biologisch nicht mehr zu verstehen ist. Gott wollte so lange warten, damit die Menschen nicht mehr sagen könnten, ja, bei einem alten Mann ist das schon möglich. Charlie Chaplin hatte noch mit 80 einen Sohn. Ja, gut, bei einem Mann geht das noch, oder? Aber bei einer Frau, wenn sie dann 90-jährig ist, ich meine, dann geht einfach nichts mehr. Und Gott wollte, dass der Mutterleib der Sarah und auch selbst Abraham als Mann diesbezüglich abgestorben war, um zu zeigen, das Volk Israel, die Existenz Israels ist ein absolutes biologisches Wunder. Israel dürfte es nach den Naturgesetzen gar nicht geben. Und Gott bestätigt in Kapitel 17 den Bund. Dann in Kapitel 18 finden wir Gottes Besuch in Hebron. Kapitel 19 kommt das Gericht über Sodom. 1. Mose 20 ist Abraham bei den Philistern. Und dann, nach 25 Jahren des Wartens, Kapitel 21, Isaak wird geboren. Können wir uns vorstellen, wie der Mann glücklich war. Und auch die Frau, die konnte nicht mehr aufhören mit Stillen. Ja, ich meine, es ist, die jungen Frauen sind sehr zu ermutigen, dass sie stillen. Wenn es irgendwie geht, es gibt manchmal Fälle, da geht es nicht. Aber das ist eine ganz gute Sache. Und wir lesen sogar im Psalm 22 von dem Herrn Jesus, der sagt, du ließest mich Vertrauen fassen an meiner Mutter Brüste. Also das zeigt uns, da entsteht, da wird im Kind etwas weitergegeben, das ganz wertvoll ist im Blick auch auf das spätere Leben. Und aber Isaac war 5, als ihn schließlich abstillte. Das ist ein bisschen eigenartig, oder? 5 Jahre, also gut, 2 Jahre ist etwas anderes, wenn das geht. Aber ja, auch 1 Jahr ist schon gut. Aber ich will jetzt sagen, 5 Jahre. Und da war noch dieser Ismael da. Und der hat dann gespottet über Isaac. Ich meine, der 5-Jährige auf den Armen der 95-jährigen Mutter. Das ist schon ein spezielles Bild, oder? Aber es war natürlich aus Bosheit, dass dieser Ismael so gespottet hat. Aber wir sehen, also die konnte ihn nicht mehr loslassen. Ja? So ganz typisch wie die jiddischen Mütter. Die hängen so an den Kindern, oder? Das geht so in den jüdischen Familien, also richtig jüdische Familien. Das ist der 5-jährige Daniel, das ist unser Rechtsanwalt. Und da der 4-jährige Michael, das ist unser Arzt. Ja, und man sagt ja auch, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jiddischen Mama? Keiner, beide lassen nicht mehr los. Ja, also, aber dann wurde ein Fest gefeiert und dieses Fest war ganz wichtig, da wurde Isaak losgelassen, in einem ersten Schritt. Und das ist ganz wichtig, wir Eltern haben, das liegt in unserer Natur, Mühe, die Kinder loszulassen. Und wir dürfen nicht eben so zubeißen und dann mit 18, ja gut, jetzt bist du erwachsen. Nein, das muss alles schrittweise gehen. Und man muss im Lauf der Jahre immer mehr Kompetenzen geben, wo man sagt, du bist 12. Das musst du jetzt selber entscheiden, ob du das siehst, in dieser Frage. Und dann in anderen Gebieten, mit 14 sagen wir, du kannst das entscheiden. Aber so müssen die Kinder eben langsam kontinuierlich losgelassen werden, sonst haben wir ein Riesenproblem mit 18 und lassen die Kinder nicht mehr los. Oder noch schlimmer wie bei Tara. Der konnte ja nicht mal, Abraham, der war ja schon so alt und verheiratet, konnte ihn nicht loslassen. Er sollte weggehen. Ja gut, ich komme mit. Und übrigens, ich führe alles. Der hat sich vom Vater nicht, so hat sich Abraham vom Vater nicht gelöst. Und Gott sagte, geh. Also es kommt mal der Moment, wo man sich lösen muss von den Eltern. Und wenn man heiratet, ist das wirklich ganz wichtig, sonst hat man dauernd Probleme, die es gar nicht braucht. Und da hat man nämlich, wenn man sich abgelöst hat, kann man dann ein so freies, schönes Verhältnis zu den Eltern entwickeln. Das ist echt toll, aber nicht mehr in dieser Abhängigkeit. Man muss loslassen. Ja, also stellen wir uns vor, die Freude von Sarah und Abraham an diesem Kind. Und dann kommt Kapitel 22. Abraham, hier bin ich. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Geh in das Land Moria. Und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Das Land Moria, das war das Land, wo auf dem Südabhang die Stadt Salem, Jerusalem lag. Wo Melchisedek König war, 1. Mose 14, 18. Da geht Abraham hin. 22,2. Und Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und er geht, ist gehorsam. Hier kommt Abraham zum Höhepunkt seines Glaubensgehorsams. Und er überlegte logisch, wenn Gott sagt, ich soll den Sohn opfern, dann wird Gott ihn auferwecken. Denn durch diese Linie, ganz klar hat Gott gesagt, in Isaak soll dein Same genannt werden, Kapitel 17, dann muss er ihn auferwecken. Und darum geht er dahin, ins Land Moria, und dann, als er den Ort sieht, einen Berg, beim Berg Moria lässt er die Knaben oder die Knechte stehen und sagt, wir gehen dorthin, um anzubeten und wir kehren dann zurück. Er sagt, wir kehren zurück. Der war vollkommen überzeugt, Gott ist fähig, aus den Toten aufzuwecken. Und er ist bereit, den Sohn zu opfern und Gott greift ein. Ein Widder wird geopfert und Abraham gibt diesem Ort einen neuen Namen. 22,14. Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Das wahre Opfer wird auf diesem Berg ausersehen werden. Und darum erklärt Mose im gleichen Vers, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Ewigen wird ersehen werden. Und so war klar, der Messias, das wahre Opfer, wird einmal im Land Moria auf einem der Hügel da sterben, als das wahre Opfer. Und nach der Opferung sagt Gott in Vers 18 zu Abraham, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Nochmals wird betont, und hier wird klar, dieser Segen für alle Völker wird kommen aufgrund des Sterbens des Erlösers. Und so ist der Herr Jesus ein paar hundert Meter vom höchsten Punkt des Tempelberges weg, ich habe das mal genau ausgemessen, auf dem Golgatha-Felsen, der damals im Jahr 32 außerhalb der Stadt war, gestorben. Sein Blut ist auf den Felsen geflossen, in Hesekiel lesen wir, und dieses Blut wurde nicht zugedeckt. Da lag dieses Blut auf dem Felsen. Und so wurde der Herr Jesus der Fels unserer Rettung. Das war Abrahams vierter Altar. Wunderbar. Und so lesen wir in Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Nun, die Geschichte Abrahams zeigt uns, Gott ist gnädig, aber es zeigt uns auch, wir haben Verantwortung. Und es gibt Verkettungen in unserem Leben. Und es gibt manchmal Folgen der Sünde, die bleiben. Im Fall von Abraham bis heute. Ismael wurde der Stammvater der ismailitischen arabischen Stämme. Und aus dieser Linie kommt Muhammad, der Islam. Und der ganze Judenhass bis heute und die ganze Welt hat ein Problem. Was macht man mit dem Terrorismus aus dem Islam? Hätte Sarai nur nicht gesagt, wir müssen ein bisschen anders auslegen. Aber Abraham hat Vergebung bekommen und wir bekommen Vergebung. Aber damit wir die Gnade nicht missbrauchen und als billige Gnade nehmen, müssen wir lernen, dass es manchmal Folgen gibt, die bleiben. Aber wenn wir sie aus Gottes Hand annehmen, können wir dadurch in der Gemeinschaft, in der Tiefe der Gemeinschaft mit dem Herrn wachsen. Das war der Weg von Ur nach Salem.